Hörst du die Wellen? Spürst du die Sonne? Dann bist du angekommen im Podcast von Manava Coaching, Gespräche am Meer. Mein Name ist Julie Hundgeburt, ich bin systemischer Coach und in meiner Arbeit mit Menschen kommt immer wieder das Thema Beruf und Berufung auf. Dazu interviewe ich die verschiedensten Menschen hier in dem Podcast. Setz dich gern zu uns ans Meer und ich hoffe, du kannst eine Idee oder einen Impuls für dich mitnehmen. Von der Kinderintensivstation für unter anderem Frühgeborene zur Achtsamkeitstrainerin für Pferde und Menschen. Heute habe ich die liebe Mona oder auch Mindful Mona bei mir am Meer an meiner Seite. Hallo liebe Mona, herzlich willkommen zum Podcast Gespräche am Meer. Wie geht's dir?
Hallo. Ja, wie schön, dass ich da sein darf. Und wie schön, dass ich jetzt mal virtuell ein bisschen am Meer bin. Das in diesen verrückten Zeiten. Ja, mir geht's ganz gut. Hier scheint die Sonne. Und ich freue mich auf unser Gespräch.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Ich bin total gespannt. Das ist ja auch, dass wir uns jetzt das erste Mal sehen. Und ja, da würde ich einfach gerne mal ganz kurz erzählen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar, ich glaube, es ist schon ein paar Wochen her, da war ein Post von jemandem bei Instagram, da ging es darum, also die grobe Frage war so, hey, was habt ihr beruflich gemacht und was macht ihr aktuell? Ist es immer noch das Gleiche oder habt ihr euch weiterentwickelt, habt euch nochmal auf die Suche gemacht? Dann habe ich natürlich ganz große Augen bekommen, weil das ja genau mein Thema auch für den Podcast ist und habe da so die Kommentare durchgelesen, da waren auch wirklich spannende Sachen dabei. Unter anderem ist mir dann eben wirklich dein Kommentar aufgefallen, weil du eben geschrieben hast, ja, du hast ganz lange, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie lange das war, auf der Kinderintensivstation gearbeitet und allein das ist, glaube ich, schon wäre schon zeitfüllend darüber zu reden. Ich habe auch direkt schon Gänsehaut, weil das einfach, ja, glaube ich, ein sehr besondere Arbeit auch ist und natürlich sehr wertvoll. Und dann kam aber der Satz, dass du jetzt Achtsamkeitstrainerin bist und auch das Thema Pferde kam auf und ich war direkt so, was für ein Schiff, was für ein, doch andere Arbeit. Und darüber würde ich natürlich super gerne gleich mit dir sprechen. Mhm. Und bevor wir da reinspringen, habe ich immer noch eine Frage an meine Gäste. Und zwar, genau, wir sitzen jetzt ja, wie du schon gesagt hast, virtuell beide am Meer. Welche drei Dinge hättest du jetzt gerne bei dir?
Also erstmal stelle ich mir vor, wir haben irgendwie eine schöne Strandmatte, Yogamatte, Meditationskissen oder irgendwas. So zum Draufsitzen. Und dann hätte ich gern noch irgendwie so einen kleinen Picknickkorb, wo wir irgendwas drin zu essen haben. Auf jeden Fall einen Kaffee. Mich gibt es schon seit meiner Intensivschwesterzeit nicht ohne Kaffee. Und dann wären das zwei Dinge, aber ich glaube, da wäre ich fast schon glücklich. Ja.
Das klingt auf jeden Fall toll und die Kombi gab es auch noch nie. Also es gab noch nie die gleiche Kombi. Picknick gab es schon mal, eine Decke gab es schon mal. Kaffee? Nee, meistens gab es bisher irgendwie Drinks oder ein Bierchen oder so.
Also das ist alles optional. Gerne auch die Kokosnuss oder so, aber der Kaffee, der muss.
Sehr cool. Super, dann genießen wir das jetzt, während wir ein bisschen über deinen Berufsweg sprechen. Und ja, einfach auch nochmal, das wollte ich eigentlich eben noch sagen, nochmal vielen Dank, dass du dich ja da einfach bereit erklärst, da uns ein bisschen von zu berichten. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los und springen mal zusammen ein bisschen in die Vergangenheit. Wie war denn so deine Zeit, Schule, nach der Schule? Ist es irgendwie klar, in ein, zwei Jahren ist die Schule fertig? Was war dein Berufswunsch und bist du dem auch nachgegangen oder hast du dich erstmal ein bisschen ausprobiert? Warst du im Ausland? Nimm uns da gerne ein paar Minuten ein bisschen mit auf deine Reise.
Ja, also im Ausland war ich tatsächlich, aber während meiner Schulzeit. Also meine Eltern sind, als ich in der ersten Klasse war ungefähr, sind wir zusammen nach Kanada gezogen. Und da hat mein Papa eine Weile von der Bundeswehr aus gearbeitet. Und die Zeit hat mich sehr geprägt, was so, ich sag immer so kleine Pocahontas. Also wir waren immer draußen, immer im Wald unterwegs, viel mit Natur, viel mit Wildtieren auch, oft am Campen, haben dort die Bären und die Biber beobachtet. Und da wachst du morgens auf und dann bist du an so einem See und außer dir ist dort keiner und dann glitzert überall so der leichte Frost auf der Wiese und machst die Tür auf, dann steht da so ein Hirsch und guckt dich an. Also so bin ich aufgewachsen, total schön. Und dann sind wir zur weiterführenden Schule, bin ich dann wieder nach Deutschland gezogen. Und da hat es eigentlich relativ früh dann angefangen, dass ich gerne Kinderkrankenschwester sein wollte. Und ich war zu der Zeit auch noch auf dem Gymnasium. Und viele Menschen haben zu mir gesagt, werde doch Ärztin und das packst du bestimmt. Und das wäre doch viel besser. Und ich hatte immer so den Wunsch, Kinderkrankenschwester zu sein, weil in meinem Kopf die Vorstellung war, ich möchte am Menschen sein. Ich möchte nicht die Verordnungen schreiben und kurz mal irgendwie mit dem Stethoskop am Menschen sein und mehr so Gehirn und Diagnosen und so dieser Mensch drüber sein. Ich möchte mehr so die Person sein, die am Bett sitzt und ja, der Mama Händchen hält und für sie da ist. Und ja, und deswegen hatte ich mich dann entschieden, bin dann auch vom Gymi abgegangen vorher. Hab noch ein Berufskollegjahr dran gesetzt und habe dann ziemlich früh mit der Ausbildung angefangen. Das war dann 2005. Und habe dann 2008 die Ausbildung beendet und bin dann direkt, ich glaube, ich war da so 20, 21, bin ich dann direkt auf die Frühchen-Intensivstation gewechselt. Und rückblickend ist das echt hart. Also viele Leute haben damals zu mir gesagt, boah, du bist so jung und ob du das so wegpackst und so. Und ich habe das damals gar nicht so gesehen. Aber heute mit den Tools einer Achtsamkeitslehrerin denke ich mir oft, wow, hätte ich das damals gewusst, das hätte mir wirklich, wirklich viel geholfen, glaube ich. Und würde bestimmt auch vielen Kollegen helfen, wenn sie diese Tools im Background hätten. Genau. Und da bin ich dann durch verschiedene Kliniken, wegen Umzügen oder auch Neubau einer Klinik, habe ich da viele Stationen kennengelernt, habe dann auch eine Intensivfachweiterbildung gemacht. Ja, und die Arbeit dort hat mir echt Spaß gemacht, hat mich auch erfüllt. Bin aber da oft an meine Grenzen gekommen. Wenn ich rückblickend drauf schaue, war es schon oft heftig, die Arbeitszeiten, Schichtdienst, was man dort so sieht. Also ich bin Mensch, ich lasse das dann auch an mich ran. Und dann vielleicht auch noch mein junges Alter und dann eben die Privatisierung von den Krankenhäusern. Ich hatte mehr und mehr den Eindruck, dass es mehr ums Geld ging, dass die Klinik halt Geld verdienen muss. Und das hat zu viel Umstrukturierung geführt und der Mensch ist immer mehr so in den Hintergrund getreten gefühlt. Und ich bin mit meinem damaligen Mann dann nach London gezogen, weil er beruflich dorthin musste und ich bin dann einfach mitgekommen. Und dort habe ich die Zulassung nicht bekommen, als Kinderkrankenschwester. Das ist so ein bisschen so, da hast du entweder Glück oder Pech. Und ja, ich hatte da irgendwie ein halbes Jahr gekämpft und habe dann überlegt, was könnte man denn in London sonst so machen? Und dann habe ich als bilinguale Nanny eine Zeit lang gearbeitet. Also ich habe dann mit deutschen Kindern gearbeitet oder auch mit englischen Kindern, dass die eben zweisprachlich aufwachsen. Und das hat mich total entschleunigt. Und ich habe dann echt, am Anfang hatte ich Langeweile und dachte mir, oh Gott, was soll ich jetzt den ganzen Tag mit einem gesunden Kind, wo ich es ja vorher gewohnt war, so zwei, drei, vier Kinder, Frühchen, Beatmungsgeräte, ständiges Gepiepse, Notfallalarme, Krankenwagen, ne? Also es war ja irre. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, wie in was für einem Tempo ich eigentlich unterwegs war. Ja, genau.
Ganz kurz nochmal zu London. Warst du denn, hast du dir Privatmenschen gesucht und warst selbstständig oder wie läuft das in England ab oder war das über eine Agentur, Vermittlung? Das würde mich noch interessieren. Also, wenn du darüber reden magst.
Ja, klar. Wir haben in London zentral gewohnt und da sind ja viele Leute, die relativ viel Geld haben und in dieser Bankenszene und so auch arbeiten. Und da ist es üblich, eine Nanny zu haben. Es ist auch so, dass Frauen leider schlechter geschützt sind dort, meiner Meinung nach, wenn sie ein Kind bekommen. Weil einfach Mutterschutz, die Gelder, es ist einfach alles viel weniger als in Deutschland, viel kürzer von der Zeitspanne. Und Frauen, die zu lange aus ihrem Beruf sind, werden dann auch überhaupt nicht mehr akzeptiert in dieser Männerdomäne. Und dann gehen die relativ früh arbeiten. Und da gibt es viele, viele Nanny-Agenturen, viele Seiten, auch im Internet, Apps, also alles Mögliche.
Ja, cool. Also ich finde auch immer noch beeindruckend, immer noch diese Stelle so, du gehst der Liebe willen oder ja, wegen deinem Partner oder zusammen, wie auch immer, nach London, merkst, kämpfst eine Weile, da deinen Beruf, den du liebst, den du gelernt hast, auszuführen und dann zu sagen, Ja, dann mache ich halt was anderes. Also ich finde das ganz beeindruckend und ganz toll und ja, sehr cool. Aber ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine Weile drüber reden. Ich finde es total faszinierend. Und lass uns aber gerne noch einen Schritt jetzt weiterlaufen. Wie ging es dann weiter? Ihr seid dann wieder nach Deutschland und wie bist du dann Achtsamkeitstrainerin geworden? Und wie kommt jetzt der ganze Umschwung zum Pferd? Also das würde mich total interessieren noch. Genau.
Also dieser Umschwung zum Pferd, also ich bin privat mein Leben lang hatte ich mit Pferden zu tun. Also ich bin noch im Bauch meiner Mama auf einem Pferd gesessen. Und ja, und auch in Kanada hatte meine Mama ein Pflegepferd und dann in Deutschland hatten meine Schwester und ich Reitunterricht, Reiterferien, also ganz klassisch. Und in London, wenn man sich so vorstellt, zentral mitten in London, ne, kein Pferd. Ich hatte in Deutschland tatsächlich ein Pferd, das ich dann einer lieben Freundin gegeben habe. Und habe dann tatsächlich eine Reit- oder einen Ponyhof gefunden in London. Wirklich, also du musst dir vorstellen, du bist in so einer Riesenstadt, du fährst irgendwo hin, dann ist da ein riesen Supermarkt, Hochhäuser, Wohngebiet und dann sagt aber dein Google Maps, du sollst dahin und da hinten in der Straße ist ein Ponyhof. Und nebendran war auch noch ein Gefängnis. Genau. Und ja, da bin ich dann hingefahren, weil meine Pferdesucht mich dorthin getrieben hat. Und die Leiterin dieses Pferdehofs hat sich's auf die Fahne geschrieben, traumatisierte und misshandelte Pferde aufzunehmen, also auch aus Frankreich teilweise, also wirklich europaweit. Und dann das zu verknüpfen mit Reittherapie für beeinträchtigte, behinderte, lernbehinderte Kinder. Und das fand ich so faszinierend, wie man denn, wenn man sich so als laientraumatisiertes Pferd vorstellt, das steigt und beißt und, ne, und dann ein körperlich, geistig eingeschränktes Kind, wie soll man das verknüpfen, ne? Und von dieser Frau, von der Mary Joy, habe ich dann von der Trust-Technik gehört. Und die Trust-Technik ist eine Achtsamkeitsmethode für traumatisierte Pferde. Also da geht es nicht darum, dass wenn wir zwei jetzt Lust haben, achtsam zu sein und wir setzen uns auf eine Pferdewiese und da sind noch Pferde mit dabei und wir genießen das Ganze und das ist eine schöne Szenerie, sondern es geht wirklich darum, dem Pferd wieder Selbstvertrauen, Vertrauen zu den Menschen zu bringen. Und da habe ich dann online die Ausbildung gemacht. Zum Trust-Technique-Practitioner nennt man das. Und durfte dann in der Zeit auch den James French, der die Methode entwickelt hat, dort tatsächlich kennenlernen und an seiner Seite arbeiten. Und die Ausbildung habe ich dann 2018 beendet. Und da war so für mich das Gefühl, das reicht mir immer noch nicht. Und da habe ich dann tatsächlich in Oldenburg 1,5 Jahre lang Deutschen Fachzentrum für Achtsamkeit wirklich Achtsamkeits- und Resilienztrainerin noch gelernt. Das waren so Module. Und da war mein Ziel dann quasi, mich selbstständig zu machen, und diese Arbeit mit den Pferden und den Menschen so ein bisschen zu verknüpfen. Und irgendwie kam für mich gar nicht mehr in Frage, als Kinderkrankenschwester zurückzukehren. Das ist so mein Beruf, wie du auch vorhin gesagt hast, so wirklich mein Ding gewesen. Aber die Umstände einfach, Pflegenotstand, die Bezahlung, die Überstunden, das ja, hat sich für mich bis heute noch nicht stimmig angefühlt, da wieder zurückzukehren. Aber ich habe es immer im Hinterkopf. Und wenn irgendwas wäre, könnte ich mir auch vorstellen, da einfach wieder zurückzukehren. Aber im Moment schlägt mein Herz eben für dieses Achtsamkeitstrainer, weil ich glaube, dass es so viele Bereiche gibt, die davon profitieren könnten.
Magst du das noch ausführen?
Eigentlich alle Bereiche. Also, wenn ich eben im Tierreich schaue, da mache ich gerade noch eine Weiterbildung für Kleintiere. Also nicht nur für Pferde. Ich habe die Großtierlizenz, das heißt, ich könnte auch mit der Giraffe im Zoo stehen und Achtsamkeit machen oder mit dem Elefant irgendwo in der Savanne oder sowas. Also, es gibt tatsächlich Online-Videos mit James French. Da sitzt er in Afrika in einer Löwenauffangstation und macht eben diese Trust-Technik mit einem Löwen. Also, es ist wirklich faszinierend. Und also im Tierreich dann eben Kleintiere, gerade irgendwelche Tiere, die auf der Straße gelandet sind, die einen Unfall erlebt haben, ne? Solche Sachen, traumatisierte Pferde, die Rennen laufen mussten, die ja irgendwas Schlimmes erlebt haben. Und im Menschenbereich tatsächlich, ja, Corona, ne? Ist ja auch tatsächlich offiziell klassifiziert als Akuttrauma. Also wir befinden uns jetzt noch in so einer akuten
Krass.
Traumasituation. Und ja, das kann ja für uns alle Folgen haben, psychisch, auch für die Kinder, die wir jetzt noch gar nicht sehen. Und ich finde, Achtsamkeit kann man überall mitnehmen. Ins Meer. ja, also man kann Achtsamkeit nutzen, um zu entspannen. Aber für mich ist tatsächlich die klassische Achtsamkeit, zu lernen, den Moment anzunehmen, wie er ist. Und eben auch durch die Berufswechsel, die ich durchgegangen bin, einfach zu merken, das geht jetzt nicht und jetzt machen wir es anders. Und das hat sehr, sehr viel bewegt in meinem Leben auch, einfach Dinge hinzunehmen zu können und dann nochmal eine andere Perspektive darauf zu kriegen. Und es gibt sehr viel Leid in unserer Welt, das kann man nicht verneinen. Ich bin kein Mensch, der mit positiven Quotes um sich schmeißt und irgendwie Sprüche klopft. Es gibt viele dramatische Situationen, aber ich finde, es gibt viele Tools in der Achtsamkeit, wie man lernen kann, damit umzugehen. Ändern kann ich es ja nicht für die Menschen, aber ich möchte sie gerne begleiten, das annehmen zu können. Ja.
Ja, ich finde ganz auch faszinierend, wie so ein roter Faden so ein bisschen in deinem Leben, ne, mit dem Beruflichen ist, schon auch einfach anderen wirklich zu helfen. Ne? Also man sagt immer so, ich will anderen helfen, aber es ist ja bei dir sehr offensichtlich. Ich frage mich gerade bei diesen Themen und auch natürlich an meiner Arbeit als Coach, man hat so seine Ideen und es ist ja total logisch, dass man denen jetzt hilft, aber ich frage mich halt manchmal, die Menschen, die, also verstehe mich nicht falsch, aber wo wir meinen zu beurteilen, die brauchen Hilfe, ja, ob Achtsamkeit oder ein Coaching, gerade bei denen ist es ja gar nicht so einfach, dass die das für sich entdecken, ne? Dass, sag ich mal, Hilfe von außen gar nicht so verkehrt ist. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel irgendwie da über andere reden. Also ich denke da selber an mich gerade. Ich habe ja zwei kleine Kinder und ja, es ist natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, auch ich werde mal laut. Aber in dem Moment dann irgendwie an Achtsamkeit zu denken, das ist wirklich so, wenn hier morgens die mit T-Shirt bei 5 Grad rausgehen wollen, denke ich halt nicht an Achtsamkeit, auch wenn ich diese ganzen Techniken kenne, ne? Und das wirklich in den Alltag zu integrieren, also Hut ab für die, die da so weit sind und das immer anwenden können.
Es stimmt, es ist tatsächlich so, dass Achtsamkeit im eigentlichen Sinne für mich dafür gedacht ist, es anzuwenden präventiv, also bevor quasi das Chaos ausbricht. Aber ganz ehrlich, ich bin auch nur zur Achtsamkeit gekommen, weil es mir, also die Geschichte mit London hört sich schön an und da, die war auch total schön, aber es war tatsächlich so, ich bin kein Stadtkind. Ich hatte ja vorher erzählt, so ein bisschen die kleine Pocahontas-Natur. Ich habe mich dort eingesperrt gefühlt, wie so ein Vogel in so einem goldenen Käfig. Und ich bin da auch durch eine schwere Depression gegangen. Ich hatte auch selber Ereignisse, die ich als traumatisierend bezeichnen würde. Und erst danach bin ich persönlich zur Achtsamkeit gekommen. Das heißt, auch wenn ich denke, dass es sehr, sehr wertvoll ist, im Alltag und präventiv anzusetzen, erlebe ich tatsächlich auch in meinem Umfeld, privat, dass es viele Menschen um mich gibt, wo ich denke, das würde dir gut tun, aber tatsächlich macht es keiner, also du bist da kein Ausnahmefall. Aber die Menschen, die wirklich was erlebt haben, die traumatisiert wurden, die Depressionen hatten, die wirklich durch die Hölle gegangen sind, durch ihre persönliche Hölle. Also ich bin kein Therapeut, ich werde auch kein Therapeut sein. Das heißt, ich behandle jetzt nicht Menschen, die diagnostiziert traumatisiert sind, wie wir uns jetzt vorstellen im Krieg oder ne, so richtig schlimme Sachen, sondern es geht darum, wenn ein Mensch sich selbst als nicht traumatisiert, sondern nehmen wir ein anderes Wort, ein belastendes Ereignis hatte, über das er einfach nicht hinwegkommt, das sein Leben nachhaltig verändert, das ihn wieder einholt, an das er zurückdenkt, durch das er blockiert ist. Diese Menschen, die kommen dann zu mir und die lernen die Achtsamkeit dann wirklich auch auf ihren Alltag angepasst und berichten dann, dass sie es tatsächlich dann nachher bei ihren Kindern, wenn sie die T-Shirts
Ja.
anziehen wollen, wirklich dann anwenden. Aber ohne dieses Ereignis wären sie wahrscheinlich nie selber darauf gekommen. Das ist tatsächlich leider so.
Das ist leider so und das ist in vielen Bereichen so. Es gibt so einen Spruch, der da ganz passend ist. Also nicht genau das gleiche, aber schon ein ähnliches Thema. Menschen bewegen sich entweder aus Inspiration oder aus Druck, ne? Weil der irgendwie die Situation so schlimm ist, also jetzt auch wieder Beispiel Corona, dass sie dann ausbrechen, weil sie es einfach nicht mehr aushalten, anstatt halt ein halbes Jahr vorher schon, wo sie inspiriert waren durch eine Idee und jetzt ist aber der Druck so groß, dass sie dann in Bewegung kommen. Das sind einfach die meisten Menschen so. Ich gehöre auch dazu übrigens. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich bin totale Person, ja, wo der Schuh wirklich richtig drücken muss, um dann wirklich was zu verändern. Total nervig.
Ja.
Aber lieber so, als mein Leben lang mit drückenden Schuhen zu laufen. Das könnte ich auch nicht. Also da bin ich auch eher Typ, nee, Leben in die Hand nehmen und Veränderungen selber herbeirufen.
Ja, aber Corona hat ja für mich persönlich, auch wenn es mir privat auf den Keks geht, sehr viel verändert, weil ich hatte erzählt, dass ich eben die Trust-Technik dann gemacht habe und war dann auch mit meiner Achtsamkeitsausbildung fertig, hatte 2019 ganz viele Probetouren durch ganz Deutschland gefahren, wurde wirklich in ganz Deutschland gebucht. Das ist eine ganz neue Methode in Deutschland. Die ist quasi so fast mit mir irgendwie übergeschwappt und jetzt gibt es mittlerweile viele, die die Ausbildung auch machen. Aber 2019 hat sich dann eine zweite Person noch mit ausgebildet, also wir waren zu zweit nur. Und dann bin ich in ganz Deutschland rumgefahren tatsächlich und habe überall eben diese Menschen mit ihren Pferden besucht und habe dann auch für meine Achtsamkeitsausbildung Probekurse gegeben, Achtsamkeitskurse und so. Und habe mich dann Anfang 2020 entschieden, mich selbstständig zu machen und den Schritt zu wagen. Und dann kam ja Corona. Und in Verbindung mit Corona und dem, was du vorhin gesagt hast, dass tatsächlich, wenn du jetzt Trainer oder Achtsamkeitskurs schreibst, fühlt sich nie jemand angesprochen. Das ist leider so und es ist leider auch so, dass viele Leute denken, ne, ich habe genug zu tun, ich habe keine Zeit und jetzt soll ich auch noch irgendwas lernen. Nee, danke. Und das hat dann dazu geführt, dass ich tatsächlich gesagt habe, da fehlt immer noch was. Also ich hatte so auf meinem Weg immer so das Gefühl, jetzt habe ich's. Und dann habe ich irgendwie durch mein Leben oder durch was einfach in der Umwelt passiert ist, gemerkt, irgendwie der letzte Funke fehlt noch. Und dann habe ich zum einen traumasensitive Achtsamkeit, eine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht. Mit David Treleaven heißt der. Der hat Trauma-Fachberater, Traumatherapeut, ist er sogar Psychotherapeut, also und hat mit vielen Achtsamkeitstrainern zusammengearbeitet. Und er hat einfach festgestellt, wenn wir Achtsamkeit anwenden und schon traumatisiert waren, dass es sein kann, dass du dich in der Achtsamkeit retraumatisierst. Also, dass du da wirklich sitzt und denkst, okay, jetzt sitzen hier alle still im Raum, du bist da mit Menschen, die du vielleicht neu kennengelernt hast, auf so einem Achtsamkeitsretreat. Und Achtsamkeit ist ja leider so ein Modewort geworden, dass es jeder mal ausprobieren mag. Und dann sitzt du da mit diesen Menschen im Kreis und merkst plötzlich, wie in dir irgendwas hochkommt, wie du Herzklopfen kriegst, wie du unruhig wirst. Aber da sitzen alle, da sitzt dann der Meditationslehrer total andächtig, alle sitzen da, du traust dich da nicht aufzustehen. Und so eine Situation hat er wirklich erlebt und hat sich dann überlegt, was kann man den Menschen mitgeben, um das eben traumasensitiv zu machen, um quasi anzuerkennen, wir alle, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, haben gewisse belastende Situationen erlebt und da bist du einfach in so einem Stressmodus. Du bist in so einem Tunnel und alles, was noch dazu kommt, mag es noch so klein sein, kann dazu führen, dass dir die Hutschnur platzt, ne?
Total.
Und
Total.
da habe ich eben das zum einen gelernt und zum anderen habe ich dann festgestellt, okay, aber es reicht ja nicht, einen Achtsamkeitskurs anzubieten, sondern vielleicht wäre es noch sinnvoll, die einzelnen Personen mit ihren eigenen Geschichten zu begleiten.
Ja,
Und ich selber bin jetzt aktuell schwanger während Corona.
wow.
Und deswegen kann ich so richtig auch mitfühlen und nachempfinden, wie zum Beispiel für eine Person, die eigentlich, wenn das Kind geplant und gewünscht ist, sich auf ihr Baby freuen mag und nur durch die Tatsache Corona mit belastende Situationen erleben muss, wie jetzt zum Beispiel mit Maske entbinden zu müssen vielleicht, nicht die richtige Hebamme zu finden, unterbesetztes Krankenhaus, die Angst vor Corona-Ansteckung, darf mein Mann bei der Geburt dabei sein? Mein Partner war nicht bei einem Ultraschall dabei. Und das hat mich dazu bewegt, jetzt die noch eine weitere Fortbildung zu machen, die ich aktuell gerade absolviere. Und die nennt sich Traumapädagogik, traumazentrierte Fachberatung. Und meine Vision ist so ein bisschen, das Trauma als Traumathema als Überschrift zu nehmen oder einfach belastende Situationen und es zu verknüpfen, sodass es wirklich auf jeden Einzelnen passt. Also einen Kurs anzubieten, vielleicht auch fortführende Meditationsabende, sobald es dann wieder möglich ist, verknüpft mit Einzelcoachings, wo man dann wirklich zu zweit da sitzt und sagt, hey, der einen Schwangeren mag das vielleicht gar nicht nahe gekommen sein. Die wollte, die hat vielleicht gar keinen Partner oder wollte sowieso nicht, dass er bei der Geburt dabei ist. Und für jemand anders ist dieselbe Situation viel, viel schwieriger. Und dann hilft es nichts, in einem Kurs zu sitzen, sondern es würde wahrscheinlich helfen, das einzeln nochmal anzugehen.
Absolut.
Genau, und das ist so meine Vision, dieses Traumathema, belastende Situationen zu verknüpfen einfach. Tiere, Achtsamkeit.
Ganz toll, ganz toll. Vielen Dank, dass du das so mit uns teilst. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Und unsere Zeit ist leider jetzt schon fast zu Ende. Es ist immer so schnell rum. Ich habe eine letzte Frage nochmal zum Thema Achtsamkeit. Weil vielleicht sitzt jetzt immer noch jemand da und denkt so, was ist denn nur Achtsamkeit? Beziehungsweise, ja, ich glaube, das Wort Achtsamkeit erklärt es ja eigentlich schon, achtsam zu sein mit sich, mit den anderen, so stelle ich es mir vor. Könntest du konkret 1, 2, 3 Tipps, je nachdem, ich weiß nicht, wie ausführlich die sind, uns, den Zuhörern, mitgeben? Ja, oder einfach 3 Ideen, wie man im Alltag achtsamer sein kann. Könntest du sowas noch mit uns teilen?
Also da ist bei mir wieder so dieses, da springt wieder so diese traumasensitive Achtsamkeit an. Also wenn man sich gerade fit fühlt und gesund fühlt und wirklich das präventiv machen möchte, dann kommt es so ein bisschen drauf an, was für ein Typ man selbst ist. Also es gibt viele, leider mittlerweile gute und auch schlechte Quellen. Aber man kann zum Beispiel sich eine Meditations-App runterladen, da gibt es auch deutsche, kann man einfach mal im App-Store eingeben. Ich möchte jetzt keine nennen, um keine Werbung zu machen.
Alles gut.
Und dann kann man sich einfach mal diese ganz kurzen Meditationen anschauen. Und wenn man so das Prinzip verstanden hat, wie so eine ganz einfache Achtsamkeitsmeditation geht, dann kann man versuchen, die in den Alltag zu nehmen. Am besten setzt man sich da immer die gleiche Zeit. Ich habe mir zum Beispiel klassisch in der Achtsamkeitsausbildung mussten wir wirklich teilweise jeden Tag eine Stunde meditieren mit noch kleinen Achtsamkeitsübungen verteilt. Und ich habe mir dann einfach so einen kleinen Post-it an meinen Spiegel geklebt und habe jedes Mal zum Zähneputzen, wenn man dieses Prinzip versteht, einfach mal zum Zähneputzen bei dir sein, auf deine Atmung achten, zum Beispiel mal mit der anderen Hand die Zähne putzen und einfach mal wirklich bewusst jeden Schritt durchführen, sich alles bewusst machen. Und wenn man Kinder hat, ist auch ein super Tipp, oder Tiere, einfach mal zu versuchen, die Welt in den Augen von diesen Kindern oder von diesen Tieren zu sehen. Das finde ich persönlich, das habe ich in meiner Nanny-Zeit auch echt gelernt, wie dieses Kind da im Park sitzt und diese Gänseblümchen anschaut und von einem zum nächsten und jedes Gänseblümchen sieht, als wenn er noch nie ein Gänseblümchen gesehen hat. Das ist so für mich der Anfang der Achtsamkeit im Alltag.
Da hast du was ganz Tolles gerade bei den Kindern gesagt. Also spätestens, finde ich, wenn man Kinder hat, also ist man eigentlich gezwungen, diese Achtsamkeit zu lernen. Weil sonst, ich sage das jetzt einfach mal so frei, sonst dreht man wirklich durch, wenn man sich nicht immer wieder in das Kind hineinversetzt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein füllendes Thema für einen Podcast Kindererziehung oder mit Kindern leben. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal geteilt hast. Was ich noch kurz sagen möchte, toll fand, dass du gesagt hast, dass es auch ein bisschen eine Typsache ist. Genau, dass man auch hier wieder nicht sagen kann, für alle ist Meditieren richtig. Ne? Also, ich hatte so ganz lange Zeit so ein Problem mit Yoga, weil alle, also wirklich von allen, ob das mein Zahnarzt war, meine Freundin oder alle immer so dieses, ja, Yoga, Yoga, Yoga. Und ich kann es nachvollziehen und ich weiß, dass es dazu auch, weiß ich, Studien gibt, wie toll und wie wichtig das ist. Aber wenn ich merke, für mich ist es einfach nicht das Richtige. Ne? Und für mich ist es dann eben eher das Joggen, was meditativ ist, was vielleicht ein anderer gar nicht nachvollziehen kann. Aber ich spüre ja mit meinem Körper, wie es mir nach dem Joggen geht. Und wenn ich nach dem Joggen erfüllter bin als vorher, dann kann das ja auch ein richtiger Weg sein. Also das finde ich generell bei dem Thema, aber auch so mit Morgen- und Abendroutine. Ne? Gerade so in manchen Kreisen, die machen alle das Gleiche. So ihr Stunde Buch lesen, Stunde meditieren, ist auch alles schön und gut, aber ich glaube, also ich bin totaler Befürworter, dass jeder da seinen eigenen Weg findet. Und für den einen ist es eben morgens ein hartes Workout und dann irgendwie eine Stunde lesen.
Es reicht schon, wo wir wieder beim Kaffeethema dann vielleicht abschließend ankommen. Es reicht schon, wenn ich mir beim Kaffee machen einfach bewusst bin über den Geruch, den Geschmack und einfach vielleicht, auch wenn ich Mama bin und keine ganze Tasse Kaffee in einer Stunde trinken kann, vielleicht schenke ich mir den ersten Schluck einfach ein. Genieß den warm, schau dabei aus dem Fenster, erfreue mich daran, dass jetzt Frühling wird. Und dann muss ich zu den Kindern, habe einen hektischen Tag, trink danach vielleicht den Kaffee kalt, weil das einfach das Leben ist. Aber das ist so meine Herausforderung als gute Achtsamkeitstrainerin, rauszufinden, was passt für dich? Was passt für dich und wie kann ich dir beim Joggen noch mehr Achtsamkeit reinbringen? Wie kann ich dich noch bewusster, also deine Antennen noch ein bisschen scharfer stellen? So sehe ich meine Aufgabe.
Auf jeden Fall. Und was ich jetzt auch gar nicht rüberbringen wollte, also ich bin auch total der Fan von neuen Sachen ausprobieren und nicht erst sagen, nee, Yoga ist doof, aber ich habe es wirklich so oft schon probiert,
eben.
dass ich einfach immer merke, warum sollte ich mich da rein. Genau. Also deswegen, das wollte ich jetzt gar nicht so rüberbringen, aber ja, letztendlich auch zu sagen, so, das ist, ich fühle mich mit dem und dem Weg auch wohl und ja, mal sehen. Vielleicht in 2 Jahren bin ich Yoga-Profi oder so, wer weiß. Ja. Okay, ja, dann ganz, ganz lieben Dank für diesen spannenden Weg und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir alles Liebe, liebe Mona.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Dann mach's gut, bis denn.
Tschüss.
Tschüss.